Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit 6 Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr im Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was wir besser machen können. Also wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte 5 oder vielleicht auch 10 Minuten Zeit auf erklärmir.at/Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklär mir die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Diese Woche gibt es leider keine neuen UnterstützerInnen. Danke an alle 385 aktiven Mitglieder, die den Podcast schon länger unterstützen. Und 5 möchte ich heute hervorheben. Die 5 unterstützen Erklär mir die Welt seit dem 6. November 2018 durchgehend. Das war der erste Tag, an dem man Erklär mir die Welt supporten konnte. Also vielen Dank an Michael Haider, an Gloria Pölz, Oliver Krammer, Tobias Fuchs und Anna Goldenberg. Das ist wirklich sehr, sehr großzügig. Vielen, vielen Dank. Mit 6 Euro im Monat könnt auch ihr auf erklärmir.at/support mit möglich machen, dass wir dieses Bildungsprojekt hier verwirklichen können. erklärmir.at/support. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um Armut, das Leben in Armut und den Weg aus der Armut und das erklärt uns Dani Brodesser. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Hallo, liebe Dani, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, Dani Brodesser, noch 47. Schon langsam kommt die Midlife-Crisis. Mutter von 4 Kindern, zwischen 26 und 14. Inzwischen selbstständig, vorher Bürokauffrau, also nach der Handelsakademie, dann lang im Büro gearbeitet. Dann lang zu Hause, Betreuung. Und ja, was gibt's sonst noch?
Hast du Pläne für die Midlife-Crisis? Am Motorrad oder wie?
Nein, ich habe Fitnessstudio angefangen, wirklich. Also ich komme wirklich in die Midlife-Crisis.
Ich bin auch im Fitnessstudio, aber...
Ich glaube, ich habe es jetzt angefangen. Ja. Also das ist dann immer so das Zeichen. Mhm. So, jetzt geht's los.
Dani, du hast die letzten Jahre sehr viel über dich geredet, deine Vergangenheit, ein Buch geschrieben, sehr offen, dich sehr verletzlich gezeigt beim Thema, das sehr tabuisiert ist, nämlich in Armut zu leben. Und in deinem Buch, das bei Krämer und Scherer erschienen ist, sehr sympathischer Verlag, by the way.
Absolut.
Beschreibst du so zu Beginn, so bis zur Geburt oder bis zum 4. Kind, war sie ja eine ganz normale Durchschnittsfamilie. Kannst du uns mal ein bisschen was über dich und deine Familie erzählen?
Genau. Vorher möchte ich nur kurz was zu deinem Satz dazu sagen. Ich habe die letzten Jahre sehr viel über mich geredet. Stimmt. War aber eigentlich auch nie so geplant. Also das ist wirklich dann irgendwann in diese Richtung eskaliert. Mhm. Und eigentlich hätte ich die letzten Jahre immer gern wollen, dass ich nie mehr diese persönliche Geschichte in den Vordergrund stelle, sondern dass man sieht, dass die Strukturen dahinter nicht stimmen. Aber wir brauchen in Österreich, wir müssen nur immer von diesem vorurteilsvollen Bild wegkommen und dafür braucht man die Geschichten. Also das wollte ich jetzt einfach nur dazu sagen. Und man redet eigentlich auch nicht gern über sich. Also es ist so. Aber jetzt zur Geschichte.
Und kurzer Einschub, nicht damit jetzt die Leute denken, jetzt wirst du genötigt, über was zu reden, was du nicht möchtest. Wir haben gesagt, wir reden über dich und über die Struktur und...
Genau, ich wollte einfach nur eben das erklären. Es ist, weil viele dann auch immer sagen, ja, jetzt kommt schon wieder mit ihrer Geschichte, haha. Aber es ist einfach so, man braucht die Geschichten dazu, dass man sich ein Bild machen kann über die ganze Thematik.
Weil die Statistik, 1,3 Millionen Armutsbetroffene, das ist... geht da rein und da wieder raus.
Genau. Ja. Man kann sich ja bei den Zahlen nicht wirklich viel vorstellen. Habe ich früher auch nicht kennen. Ich sage es, wie es ist. Also bevor es uns nicht selber getroffen hat, war es auch so. Eine Armut passiert mir nicht.
Ja.
Wie war es bei uns? Wir waren wirklich eine komplette Durchschnittsfamilie. Also ich habe meinen Mann kennengelernt, da war meine Große 5 Jahre alt. Vorher war ich alleinerziehend. Habe das Privileg gehabt, mit meiner Oma zusammenzuwohnen. Die hat außerhalb von den Kindergartenzeiten die Betreuung übernommen, habe Vollzeit gearbeitet, war Abteilungsleiterin in einer Firma. Es ist mir gut gegangen. Also ich habe das zum Beispiel dieses Pech nicht gehabt, dass ich alleinerziehend bin und in Armut lebe. Weil eben das Umfeld da war, die Randzeiten übernommen haben und. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt und das war uns eigentlich relativ bald klar, wir wollen eine große Familie. Also ich war selber Einzelkind, er ist vom Land gekommen und er hat damals fixe Anstellung gehabt und nebenbei so ein bisschen Selbstständigkeit aufgebaut. Und es war eigentlich für uns immer klar, er ist der Hauptverdiener, ich bin dabei daheim bei den Kindern und arbeite nebenbei, geringfügig. Also ich habe wirklich immer nebenbei da einmal in der Gastro gearbeitet, dort einmal im Büro ein bisschen, habe dann sogar die Ausbildung zur Tagesmutter gemacht, Kindergartenhelferin, einfach immer so kleine Jobs nebenbei, die sich neben die Kinder ausgängen. Hat für mich damals gepasst, dass das naiv war und dass es für mich im Endeffekt dann bedeutet hat, wenn du mehrere geringfügige Jobs hast, auf nichts, wirklich absolut nichts an Anspruch hast, war mir damals nicht bewusst. So, und dann ist unsere jüngste Tochter auf die Welt gekommen. Und da haben wir eigentlich schon in der 20. Schwangerschaftswoche erfahren, dass sie schwer krank ist. Also bis zum Zeitpunkt von der Geburt haben wir nicht einmal gewusst, ob sie die Geburt überlebt oder nicht. Es war dann eben auch die Option bis zur 24. Woche, dass wir die Schwangerschaft abbrechen hätten können. Das hätte ich aber nie übers Herz gebracht. Also ich habe mir gedacht, entweder sie kommt auf die Welt und kämpft oder es nimmt das Schicksal seinen Lauf. Und die Prognosen waren damals eigentlich, naja, circa 6 Wochen Spital und dann habt ihr wieder ein normales Leben. Mhm. Jetzt war unsere Tochter so, dass die wirklich bei jeder Komplikation mitgemacht hat. Also sie hat wirklich alles mitgenommen, was gegangen ist, von Rechtsherzinsuffizienz über Nierenversagen. Sie hat einen Pneumothorax gehabt, sprich, da ist komplette Herz-Lungen-System zusammengeklappt. Sie hat Lungenhochdruck entwickelt. Sie hat mehrere Stillstände gehabt, wo es reanimiert worden ist. Es hat dann auch am Anfang lang geheißen, sie bleibt schwerst geistig behindert, was sie eben absolut das Gegenteil bewiesen hat. Und aus 6 Wochen sind dann mehr als 6 Monate Spital waren, davon mehrere Wochen intensiv, mehrere Wochen im Tiefschlaf, wo es auch schon geheißen hat, jetzt müssen wir überlegen, ob wir die Maschinen abdrehen, weil sie es nicht mehr zurückholen haben können. Und sie hat aber dann immer wieder gesagt, nein, und ich bin nur da. Und selbst wie sie dann vom Spital daheim war, hat das dann geheißen, also wir haben fast 3 Jahre lang Therapeutinnen daheim gehabt, Krankenschwestern daheim gehabt. Der Alltag war bei ihr so, dass sie selbst in Ruhe teilweise einen Puls von 220, 240 gehabt hat. Also selbst wie wir angefangen haben, dass wir sie in den Kindergarten geben, weil das war mit dem Primar damals abgesprochen, der hat gesagt, setzt es bitte nicht unter eine Käseglocke. Schaut, dass sie mit kann, dass sie mit anderen Kontakt hat, dieses soziale Leben im Kindergarten. Aber es war halt oft so, dass im Kindergarten braucht, nach einer Stunde angerufen, bitte holen Sie es wieder, die wird schon wieder blau. Aber wir haben es trotzdem immer weiter gemacht. Und das hat halt auch für mich geheißen, es war keine Arbeit möglich. Weil welcher Arbeitgeber macht das mit, dass du einen Tag funktioniert, vielleicht den nächsten Tag musst du nach einer Stunde schon wieder im Kindergarten sein. Und eigentlich hätte man gehofft gehabt, dass es schneller besser wird, aber die erste komplett normale Schulwoche, die sie überstanden hat, war in der 3. Klasse Volksschule. Bis dahin war ein Schultag, 4 Tage daheim, 2 Schultage, 3 Schultage daheim, weil es einfach vom das System, der Körper das nicht mitgemacht hat. Also das... Ein Arzt hat es einmal gut beschrieben, bei ihr ist ein normaler Tag so, wie wenn du jeden Tag einen Marathon rennst. Vom Energieverbrauch her. Aber es ist halt mit den Jahren besser geworden. Hat aber immer geheißen, dass ich komplett ausfall. Und mein Mann hat dann probiert, dass er mein Ausfall und die Zusatzkosten, was wir alle gehabt haben, also sprich, du fährst monatelang jeden Tag ins Spital, 2-3 Mal, du hast Medikamente, die der Krankenkasse zahlt oder Zusatznahrung. Und er hat dann probiert, dass er das Ganze verdient und mein Ausfall kompensiert. Ja, und das war 4 Jahre später dann das Burnout. Das heißt, ich war nicht in der Arbeitswelt drinnen, er ist dann ins Burnout gefallen. Und er ist aber so aufgewachsen, so sozialisiert worden wie ich eigentlich auch, also Kind der 60er, 70er Jahre, so ein Arbeitsloser, daheim sitzen gibt's nicht. Und seine Firma hat noch damals gekündigt mit dem Burnout. Und er hat es nicht geschafft, dass er jetzt einfach mal sagt, jetzt bin ich krank, jetzt bin ich daheim, gibt's nicht. Und hat dann den erstbesten Job angenommen und das war ein Job als freier Dienstnehmer. So, das heißt in Österreich, da wirst gehandelt wie ein Selbstständiger. Sprich, kein Urlaub, keine freien Tage. Wenn du nicht arbeitest, wirst du nicht bezahlt. Mhm. Kein Anspruch auf Krankengeld und so weiter und so fort. Und das war eigentlich dann erst so der richtige Anfang in die Spirale.
Mhm. Ist vom Arbeitgeber auch nicht sehr nett und unterstützend, jemanden, der einen Burnout hat, zu gehen.
Ja. Es hat dann Jahre gedauert und irgendwann hat er es dann geschafft. Das war aber erst, wie wir dann schon relativ gute Kontakte gehabt haben, Arbeiter kamen und alles, und uns traut haben zu wehren. Dann ist meine Mama hingegangen und hat gesagt, so, und entweder ich kriege jetzt ein fixes Angestelltenverhältnis oder ich höre auf. Mhm. Und mit dem Schreiben von der Arbeiterkammer, dass das eben eine Scheinselbstständigkeit ist, mhm, und hin und her, hat das dann auch funktioniert. Das haben wir uns aber nur traut, weil wir gewusst haben, wir haben dann Leute, die uns helfen, welche Wege das man nachher gehen muss. Und das ist ja das Nächste. Wenn du jahrelang in so einer prekären Situation bist, aber zu dem kommen wir sicher auch noch, hast du kein Umfeld mehr. Du hast nicht einfach irgendwelche Freunde oder Leute, die du anrufen kannst und sagen kannst, hey, was mache ich in dem Fall? Das ist eben erst gegangen, nachdem wir dann wieder soziale Kontakte gehabt haben. Mhm.
Aber bleiben wir nochmal jetzt bei dieser chronologischen Entwicklung. Also das Kind kommt zur Welt, ist schwer krank, extrem betreuungs- und kostenintensiv. Ihr habt es scheinbar super geschafft oder so gut man das schaffen kann. Und der Mann versucht einzuspringen für dich oder springt auch ein und arbeitet sich in den Burnout, verliert seinen Job und dann ist er quasi selbstständig, scheinselbstständig, prekär beschäftigt. Wann hast du das Gefühl gehabt, so, weil es kommt jetzt niemand vorbei und sagt so, Dani, ihr seid jetzt offiziell arm, ihr fällt jetzt in die Statistik. Ist so irgendwann der Moment gewesen, wo du dir gedacht hast, so, jetzt fühlt sich das so an, jetzt gehören wir zu denen, über die man immer nur irgendwie in der Zeitung liest oder
es
so?
Es war dann eben 2012 war das Burnout. Dann ist es eigentlich nur eine Zeit lang halbwegs normal dahingegangen. Also wir haben 2 Autos gehabt, in der Stadt gewohnt. Und dann hat es aber schon angefangen, wo man gemerkt hat, so regelmäßig einmal essen gehen oder ins Kino gehen, das sollte man jetzt schon einsparen. Dann hat man sich echt schon überlegt, weil dann ist wieder mal eine Mieterhöhung gekommen. Naja, jetzt wird es aber schon teuer, die Wohnung. Also so fängt es im Kleinen an. Und dann kommt zum Beispiel so, der Herd ist kaputt. Und auf einmal merkst du, ich muss jetzt meine Mama fragen, damit sie mir hilft, damit ich den Herd auf die Schnelle ersetzen kann. Weil mit 4 Kindern daheim nicht kochen, das geht einfach nicht. Und es war aber nicht mehr möglich, dass ich einfach jetzt sage, ich gebe jetzt 350 Euro für einen neuen Herd aus. So fängt es klar an. Da willst du es aber auch noch nicht wahrhaben. Du denkst dann, nein, das ist jetzt noch vorübergehend, das wird bald wieder besser. Er findet was anderes. Also er hat wirklich auch immer gesucht wegen was anderem. Und du ignorierst das. Du ignorierst wirklich diese Spirale, wie es weiter und weiter trat. Und es war dann immer so, dass wir gesagt haben, nein, suchen wir uns was Günstigeres, also günstigere Wohnung am Land. Mhm. Haben wir dann auch gemacht. Und dann bist du an dem Punkt, wo auf einmal ein Kind von der Schule heimkommt und sagt, du Mama, ich brauche morgen dieses und jenes für den Ausflug mit. Ich glaube, es waren 29 Euro oder so irgendwas. Wo du früher einfach ins Geldtaschel gegriffen hast und dem Kind das halt mitgeben hast. Ja? Und wenn du auf einmal da stehst und merkst, okay, ich habe das nicht mehr im Konto, wo kriege ich jetzt die 29 Euro her? Beziehungsweise du hast vielleicht gerade noch das Geld im Geldtaschel eingesteckt, musst damit aber nur den Rest der Woche einkaufen, bis das nächste Geld wieder reinkommt. Und das war dann eigentlich so der Moment, wo wo du merkst, so, wow, da geht nichts mehr.
Und was hat das mit dir gemacht? So psychisch, das muss ja auch extreme Belastung sein. Du bist irgendwie auch verantwortlich für 4 Kinder.
Ganz am Anfang auch noch nicht viel.
Mhm.
Man kämpft sich dahin, man improvisiert, man schraubt bei den Lebensmitteln zurück, man stellt das Einkaufen um. Das war bei mir zum Beispiel das Erste. Also ich bin dann wirklich immer erst so 6:30 am Abend einkaufen gegangen, weil dann hast du in den meisten Supermärkte so diese -50% Artikel.
Mhm.
Nach denen hat sich aber dann der Speiseplan gerichtet. Das heißt, wir sind nicht mehr einkaufen gegangen, so was wollen wir morgen essen, sondern was gibt's verbilligt, das essen wir. Das hat sich aber irgendwann sogar zu einer Normalität entwickelt. Das schreckt mich zum Beispiel heute noch am meisten, weil ich habe heute noch zum Kämpfen damit, dass ich das nicht als Normalität sehe, sondern dass es normal ist, dass ich sage, es soll gesund sein, es soll ausgewogen sein, es soll abwechslungsreich sein. Es war für mich wirklich Normalität, dass ich mich nach dem richte, was ist gerade noch drinnen. Aber damit lebst in derer Situation. Das wird da auch gar nicht, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Was mir dann wirklich eigentlich am meisten die Füße ausgerissen hat, wenn man so schön sagt, ist eh, wie ich es im Buch auch beschrieben habe, also wie ich dann die Kamera verkauft habe. Das war so ziemlich das Einzige, was ich noch festgehalten habe, was mich so vom Alltag ein bisschen rausgeholt hat. So am Abend spazieren gehen, Sonnenuntergänge fotografieren, manchmal Shootings mit anderen Leuten machen. Das war immer so für mich nur eine Bestätigung, so, ich kann das. Und ich habe dann Fotos immer wieder zu so Wettbewerbe eingeschickt, immer wieder mal was gewonnen, also nicht geldmäßig, aber einfach so bestätigungsmäßig. Ja. Und das war irgendwie so, ja Dani, du kannst ja nur irgendwas. Und der Moment, wo ich dann die Kamera verkauft habe, damit es uns den Strom nicht ran, also das war dann wirklich ein Moment, wo ich, wie soll ich das beschreiben, wo du einfach nicht mehr weißt, wieso machst du eigentlich weiter. Das war so, ja.
Und das ist ja dann, du hast das Spirale genannt, wo man dann das Selbstwert wird irgendwie immer niedriger, man traut sich nichts mehr zu oder man distanziert sich dann und so kommt man dann oft nur mehr ganz schwer raus aus dem Kreislauf.
Dieses Distanzieren hat vor allem angefangen, ich sage gern dazu, es ist auch teils meine Schuld, wobei, nein, es ist eher das, wenn wir es so eintrichtert kriegen.
Mhm.
Das hat schon relativ bald angefangen. Wir haben damals, also auch wie wir noch in Linz gewohnt haben, war es einfach normal, dass man sich am Abend im Café trifft oder dass man sich am See trifft und dort in das Café am See geht, dass man gemeinsam einmal essen geht, Ausflüge macht. Und eben wie wir schon angefangen haben, dass wir zurückschrauben, du sagst vielleicht einmal, naja, das Wochenende ist nicht drinnen, aber ich komme anders mal mit. Das sagst du auch zweimal. Die nächsten Mal suchst dann schon andere Ausreden. Na, wir haben was anderes vor. Nein, es geht nicht. Weil du willst nicht die ganze Zeit sagen, du kannst das nicht leisten. Mhm. Weil dann kriegst du meistens zu mir, ja, bei uns geht's ja auch. Wir schaffen es ja auch irgendwie. Und dann kriegst du die Ratschläge. Ja, müsstest du da entspannen, müsstest du dort entspannen. Und du hast keine Kraft mehr, dass du diese Ratschläge anhörst, weil du sparst eh schon überall ein. Das heißt, du nimmst immer Ausreden. Nachbarschaftsgrillerei. Wir sind das Wochenende woanders. Und irgendwann wirst du natürlich nicht mehr gefragt. Ich meine, stell dir vor, du fragst immer deine Nachbarn, ob sie kommen. Sie erzählen dir jedes Mal was anderes. Irgendwann denkst du selber, naja, die wollen ja gar nicht kommen. Darum sage ich, ich weiß, es ist nicht meine Schuld. Aber dass ich nicht damals schon offen damit umgegangen bin, das hätte wahrscheinlich auch vom Umfeld her ein bisschen was geändert. Dass ich das Umfeld nicht so verloren hätte. Nur ich habe damals auch nicht anders umgehen können damit. Heute gehe ich offensiv damit um und heute, oder auch schon relativ bald nachdem ich an die Öffentlichkeit gegangen bin und die Reaktionen sind dann eben ganz andere.
Mhm.
Aber du ziehst dich eben dadurch immer weiter zurück. Du erlebst Elternabende, wo dann gelästert wird über andere Eltern, weil die Unterstützung brauchen. Also du sitzt wirklich in dieser Klasse drinnen und von mir aus andere Eltern fragen an und eine Unterstützung. Und in der Pause draußen hörst du, wie die anderen Eltern drüber lästern. Dann sagst du selber nimmer auf und sagst, du brauchst auch Unterstützung. Das traust du nimmer. Und so geht es Stickel für Stickel, dass du einfach zurückziehst und das probierst, dass keiner rundherum mitkriegt, wie es dir wirklich geht.
Und das finde ich jetzt schön bei dir, weil dadurch, dass du jetzt selber drüber redest, leistest du einen Beitrag, dass Menschen, denen das in der Zukunft passiert, sie denken, na, bin ich deppert? Natürlich rede ich drüber. Und mir, ich kenne das nämlich selber so gut von, also vor ein paar Jahren habe ich Depressionen gekriegt. Und das ist genau dasselbe Kreislauf. Kriegst da ganz viel Ratschläge, die du nicht brauchst, weil es auch keiner weiß, wie die, kann man, ist ja auch kein Vorwurf, weil die Menschen wissen nicht, der Vorwurf ist vielleicht, dass sie zu wenig empathisch sind, dass sie wissen, wie sie mit so einer Person reden, aber sie haben, also ich kenne auch niemanden, der in Armut lebt und man ist dann so unerfahren und man versucht dann, man meint es eh nicht, aber man macht dann irgendwie alles verkehrt, wenn man es, ja.
Was du jetzt gerade gesagt hast, das ist genau, also bei Armut genau das Gleiche, wo die Leute oft nicht wissen, was sie sagen sollen oder fragen sollen. Dabei war es eigentlich meiner Meinung nach ganz einfach. Wenn ich nicht weiß, was ich sagen oder helfen soll, dann frage ich einfach. Dann frage ich einfach, hey, kann ich da momentan helfen? Sag mal, wann ich da helfen kann und sag mal, wie ich da helfen kann. Problem gelöst. Finde ich.
Ja. Aber das ist eine große Kunst und gerade, ich bin auch vom Land, also ob du am Land aufgewachsen bist oder in...
Ich bin in der Stadt aufgewachsen, der Stadt, aber wir haben ja dann lange am Land gelebt.
Beim Land ist so die ungeschriebene Regel, man teilt nicht so viel und man fragt auch nicht so genau nach. Also man redet dann schon viel, aber immer, wenn die
über
Leute
die
nicht da sind.
Genau.
Aber ja, ja, also da fließt vieles zusammen irgendwie...
Es sind alle Themen, die tabuisiert sind oder die eben mit so fühlen. Darum sage ich mal, sie sind mit Bildern behaftet. Genauso wie im Punkt Depressionen. Da glauben immer die Leute, man liegt dann wochenlang von der Früh bis am Abend beim zugezogenen Vorhang. Und dann gibt es Menschen, die sind 2-3 Tage komplett gut drauf. Und auf einmal heißt es, nein, kann ja keine Depressionen haben.
Ja. Voll, ist mir genauso gegangen.
Und bei Armut zum Beispiel, eins der besten Beispiele, die ich auch immer gern bringe, ist, bin ich mal auf eine Sozialberatungsstelle eingegangen, ich meine, wirklich eine super liebe, engagierte Mitarbeiterin dort. Aber die schaut mich an und ich war damals so ähnlich angezogen wie jetzt. Und die schaut mich an und sagt, naja, aber so wie sie ausschauen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie arm sind. Und da siehst du aber eigentlich, was für Bütter dahinter steckt. Also, wie soll ich das jetzt formulieren? Die Leute glauben, man muss einem gewissen Bild entsprechen, wenn man arm ist. Man darf nicht irgendwie schöner gekleidet daherkommen. Dass ich die Sachen vom Flohmarkt habe oder teils schon von meiner Mutter, egal. Aber so darfst du nicht daherkommen, weil das passt nicht ins Bild von diesen Trash-TV-Sendungen und wer arm ist, ist nur verlodert und hat fettige Haare von mir aus oder steht um 9 Uhr Vormittag schon vor dem Kiosk mit dem Dosenbier in der Hand oder sind diese typischen Eltern aus den Sendungen, die rauchend neben die 2-jährigen Kinder im Wohnzimmer sitzen und das macht mich so heiß. Weil nein, das hat nichts mit Armut zum da. Das hat damit zum da, ob ich als Mensch ein soziales Wesen bin oder nicht.
So ein bisschen der Blick der Leistungsgesellschaft auf die Armen, weil wenn sie sich angestrengt hätten und sie nicht gehen lassen würden, dann wären sie ja wahrscheinlich nicht arm.
Genau. Das ist das, was du immer zum Herrn kriegst. So dieses, wer würde, schafft das auch. Und wer sich bemüht, der findet auch. Nein, eben nicht. Wir brauchen uns ja eben nur fehlende Vereinbarkeit anschauen.
Und wie war bei dir dann der Weg, dass du damit quasi so selbstbewusst dann umgegangen bist?
Das war nicht geplant, wirklich nicht. Das war 2017, also da war ich wirklich dann schon komplett zurückgezogen.
2012 haben wir jetzt angefangen mit
genau.
Der Geburt deines vierten Kindes.
Nein, 2008 ist die auf die Welt gekommen.
Ah.
2012 war es Burnout.
Mhm. Genau, ja.
Und 2017 war wirklich schon der Moment, wo Selbstbewusstsein sowieso komplett im Keller war, wo ich einfach auch, und das ist ja typisches Anzeichen von Armutsbetroffenen, sie übernehmen die Beschämungen von außen. Wenn du jahrelang immer gesagt kriegst und hörst in die Medien und liest in die Zeitungen, eben Armutsbetroffene brauchen Anreize, liegen in der sozialen Hängematte, bemühen sich zu wenig, dann glaubst du das. Und wenn dir sogar auf Ämtern gesagt wird, naja, sie müssen aber schon was falsch gemacht haben, weil sonst kommt in Österreich niemand in so eine Situation. Ich meine, wir haben 1,5 Millionen Armutsbetroffene und mir sagt eine von der Behörde, ich muss einen Fehler gemacht haben, weil das passiert sonst niemand in Österreich. Heute kannst du mir das nicht mehr sagen. Heute erkläre ich ja, wie viele Leute das wir in Österreich haben, denen zugeht. Aber wenn du das jahrelang hörst, zurückgezogen bist, traust du nichts mehr sagen. Und das Selbstbewusstsein ist im Keller. Und du glaubst dann immer an eigene Fähigkeiten oder dass du irgendwas kannst. Weil du machst sowieso alles falsch. Also zu dem, warum ich dann schon so zurückgezogen war. Und dann 2017 war eben dieser eine Moment, im Nachhinein bin ich meinem Ex-Vermieter ziemlich dankbar dafür. Es war so, ich war mit den Kindern, das war das erste Mal in die Sommerferien, dass ich mit den Kindern im örtlichen Freibad war. Da war der Familieneintritt, also der Familientarif, 4,20 Euro. Nix eigentlich. Und komm am Abend mit den Kindern heim, das war immer Dorf, und so, wie es im Dorf ist, schöner Sommerabend, ganze Dorfnachbarschaft ist versammelt heraußen gesessen. Und ich habe da vorbei müssen, dass ich zur Wohnung gehe. Und wir waren in dem Jahr dem Vermieter noch die Betriebskostennachzahlung schuldig. Also nicht die Miete, sondern die Nachzahlung von den Betriebskosten für eine Wohnung, in der ich im Winter 11 Grad gehabt habe. Nur so viel. Das ärgert mich bis heute. Das hätte ich mir eigentlich damals gleich vor die Füße werfen müssen, aber habe ich nicht geschafft. Okay, wir kommen da vorbei und er schnauzt mich auf einmal an, wo ich leicht war.
Der Vermieter.
Ja, vor die Kinder. Und ich so, ja, wir waren Boden. Und auf einmal sagt er vor, die kompletten Nachbarn, das ist kein Wunder, dass es euch so geht, wenn du das Geld beim Fenster rausschmeißt. Anstatt, dass du mir die Miete zahlst. Vor die Kinder, vor der versammelten Nachbarschaft. Und wie gesagt, wenn er mir das heute sagt, erstens mal korrigieren, weil keine Miete, sondern Betriebskostennachzahlung. Zweitens, er hat mich absolut nicht, ich habe nicht Rede und Antwort zum Stehen, wo ich meinen Tag verbringe. Wie gesagt, das war halt heute. Damals bin ich vor ihm gestanden, mir ist die Kinnlade am Boden gefallen. Ich habe dann nochmal die Kinder geschnappt und bin reingegangen in die Wohnung. Und wollte eigentlich nicht mehr verlassen. Dann Abendessen gemacht, Kinder ins Bett gebracht. Und dann bin ich mal in der Ecke im Wohnzimmer gesessen und habe geredet. Wirklich, also da ist so, ich glaube, da ist einfach der Frust von den ganzen letzten Jahren runtergekommen und der Ärgern über mich selber, weil ich in der Situation mir das auch anderen habe lassen und mich nicht gewehrt habe. Ich glaube, das war eigentlich dann auch der Grund, warum ich dann Twitter aufgemacht habe. Ich habe dann einen anonymen Account angelegt, die graue Maus, weil für Klarnamen war ich wirklich zweig. Und habe dann einfach dieses Erlebnis und dann ist ganz viel aus mir rausgesprudelt. Und habe das in so einem Thread geschrieben. Und habe mir gedacht, wurscht, es kennt mich auf Twitter keiner. Keiner weiß, wer hinter dem Account steckt. Und wenn jetzt die gleichen Meldungen kommen wie im realen Leben, deaktiviere ich den Account einfach wieder. Und es sind aber dann einfach komplett andere Rückmeldungen gekommen. Also so viele Betroffene, die einfach drunter geschrieben haben, wow, genau das Gleiche erlebe ich seit Jahren. Oder eben so ähnlich. Oder haben dann Beispiele gebracht, wie es einer geht. Und ganz viele sind dann einfach auch auf diesen, es hat sich dann einfach so entwickelt, dass man mehr und mehr gemerkt hat, hey, es ist nicht normal, wie da mit uns umgegangen wird. Und das war für mich so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, so darf der nicht mit mir umgehen. Das soll ich mir eigentlich nicht bieten lassen. Und eben ganz viele Nicht-Betroffene haben sie dann wirklich auch gemeldet und haben gesagt, wow, aus deren Perspektiven haben sie Armut überhaupt noch nie gesehen. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Und eins möchte ich nur dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt nämlich wirklich feig, weil warum habe ich Twitter einen Account aufgemacht? Weil ich auf Twitter keinen Menschen kennt habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt zwar schon Facebook und Instagram gehabt, also Instagram damals auch wegen die Fotos, und hätte mir dort das nie schreiben traut, weil ich gewusst habe, da kennen mich etliche Leute aus der Umgebung, aus dem alten Bekanntenkreis. Und na, da schreibt man sowas nicht. Aber da sind wir auch wieder bei dem. Also es war eigentlich feig.
Ja, kann man feig nennen oder sehr verständlich. Aber ja. Und dann ist das Gefühl gekommen, so erstens, ich bin da nicht alleine. Zweitens, auch das Selbstbewusstsein bestärkt zu werden. Und das hat dir dann geholfen, um dann einen anderen Umgang zu finden.
Genau. Erstens einmal, genau wie du jetzt gesagt hast, dieses Gefühl, ich bin nicht allein. Weil das Gefühl hat man die ganze Zeit, wenn man zurückgezogen lebt. Nur ich schaffe es nicht, dass ich übers Monat komme. Nur ich schaffe es nicht, dass ich die Kinder genug in die Schule mitgebe. Und das war, und das höre ich eben auch von ganz vielen, mit denen ich in den letzten Jahren rede, vor allem auch von, die selber im sozialen Bereich arbeiten, dass wenn du den Leuten sagst, hey, es geht nicht nur dir so. Wir haben ganz viele andere, die in genau der gleichen Lage sind. Wenn du das den Leuten sagst, fällt bei ganz vielen Leuten auf einmal so, da siehst du einfach, wie so ein Stau befällt. Weil du dir wirklich immer selber das vorwirfst, nur ich schaffe es nicht. Und ist eh klar, eigentlich erst dann habe ich mich zum Auseinandersetzen angefangen mit, was ist Armut? Was sind die Ursachen? Was ist strukturelle Armut? Ich habe vorher keinen Taub von dem ganzen Thema gehabt. Und ich sage immer erstens die Bestärkung. Also ich habe dann von Anfang an wirklich 2, 3 Menschen gehabt, die auch viel mit mir telefoniert haben, die mir auch oft ganz viele Unsicherheiten genommen haben.
Über also Twitter diese, kennengelernt, oder?
Genau, genau. Und ohne denen ich viel Rückmeldungen, ich meine, es gibt auf Twitter dann trotzdem so die aus der Kategorie Neoliberale und solche, die da unbedingt dagegen reden wollen und uns auch teilweise Silencing betreiben, wo sie meinen, du hast da nicht zum Mitreden, du hast gar nichts zum Reden. Und mein Klick war einfach, dass dann immer mehr von Austro-Twitter vor allem, dass ich da nicht mehr die Leute lesen hab müssen, die beschämend war, sondern da haben sich andere drum gekümmert. Die haben denen dann gesagt, hey, Moment, nein, sorry, da ist die dir. Und wenn du es selber nicht aussiehst, helfen wir da. Das ist nicht okay. Und einfach das Wissen, man ist nicht mehr allein damit. Das war genauso wie das eben das Wissen, man ist jetzt in der Anzahl von Armutsbetroffenen nicht mehr allein. Und das Wissen, man ist im Umgang mit diesen ganzen Beschämer und Beschämerinnen nicht mehr allein. Also ohne dieser Kombi hätte ich mich wahrscheinlich nach 2 Wochen schon wieder zurückgezogen. Und das ist das, was eben ganz, ganz viel Armutsbetroffenen fällt. Wie gesagt, ich habe das Glück gehabt damals, ich war so ziemlich eine der ersten, glaube ich, auf Austro-Twitter, die sich dazu geäußert hat, habe dadurch natürlich die Aufmerksamkeit gekriegt. Leute, die in den nächsten Jahren dann angefangen haben, haben das Glück oft nicht mehr und dümpeln jetzt teilweise nur ein Lader hin. Und das ist das, warum ich es einfach so wichtig finde, dass man ganz viel mehr weiß über Armut und über Beschämung.
Ja. Sehr, sehr spannend. Und dann, also bei aller Kritik an Social Media, ist das eine der großartigsten Seiten, die es gibt, weil egal, also auch Kinder und Jugendliche, die sich irgendwie bei der Klassengemeinschaft nicht dazugehören, die dann da ein Hobby haben, mit dem sie sich dann verbinden können mit anderen Menschen. Und ja.
Ohne Social Media, ich meine, ich weiß, man kriegt dann immer diese Kommentare von wegen, ja, aber das ist ja nicht das echte Leben. Doch, natürlich. Ich hätte ohne Social Media, also ich hätte keine andere Möglichkeit gehabt, dass ich mich irgendwo zu Wort meld. Wo denn? Du gehst auf keine Veranstaltungen mehr.
Ja.
Du sitzt dich nicht in einer Diskussion ein und zeigst auf, wenn du dermaßen verunsichert bist. Social Media ist für ganz viel, nicht nur Armutsbetroffene, auch für andere Marginalisierte, einfach die Chance, dass sie mal reden können und gehört werden und gesehen werden und wahrgenommen werden. Drum macht mir das zum Beispiel auch wirklich wütend, wenn dann welche sagen, naja, soll ich halt was verlangen für Twitter, ist ja egal. Nein, weil wenn er was dafür verlangt, also ich hätte damals zum Beispiel keinen Account aufgemacht. Selbst wenn es unter Anführungszeichen nur 8 Euro im Monat kostet, aber 8 Euro sind 8 Euro und die hat man nicht. Und darum finde ich solche Plattformen irrsinnig wichtig und vor allem, dass sie auch wirklich kostenlos bleiben. Und mehr befreit von Trollen, aber nein, das ist ein Wunschdenken.
Und wie ist dann weitergegangen bei dir oder bei euch?
Es ist das Ganze dann eskaliert. Es hat dann eigentlich angefangen mit der ersten Kolumne beim Moment-Magazin, die mir auch nicht zutraut hätte. Es hat mich dann eine Professorin gefragt, die wundervolle Michaela Moser, ob ich Gastlektorin sein möchte an der FH St. Pölten und mit Studentinnen ein Bachelorprojekt machen. Habe ich mir absolut nicht vorstellen können, dass ich sowas kann. Und habe immer gedacht, ja, was soll ich denen schon erzählen? Und es war aber so eine unglaublich wundervolle Erfahrung in dem Jahr, weil man, die waren schon alle am Ende quasi, also die haben schon eine Bachelorarbeit gemacht und waren in diesem Bachelorprojekt Armut und Scham, Armut und Beschämung, und haben selber am Jahresende gesagt, sie haben schon geglaubt, sie wissen viel über Armut. Weil sie die ganzen Zahlen, Daten, Statistiken und so weiter gelernt haben. Weil sie nebenbei auch gearbeitet haben in solche Bereiche. Mhm. Aber sie haben in dem Jahr so viel, weil sie eben auch mit Betroffenen dann Workshops gemacht haben, haben recherchiert über die Zugänge zu Sozialmärkten und wie sich das auswirkt auf die Menschen. Über Schulen, was diese berühmten Montagsmorgenrunden machen mit Kindern. Und es war so schön zum Herrn nach dem Jahr, dass sie gesagt haben, wirklich, sie haben geglaubt, sie haben viel Ahnung über Armut und Beschämung und haben erst jetzt gemerkt, was Scham wirklich ausmacht bei Menschen. Das war für mich eine der schönsten Erfahrungen in dem ganzen Jahr. Ich habe durch Twitter zum Beispiel dann einen Teilzeitjob gefunden, der vereinbar war mit meiner Familie. Hätte ich so im normalen Leben, im echten Leben, wahrscheinlich nicht einmal die Chance gehabt, dass ich zum Vorstellungsgespräch komme. Und so hat derjenige aber meine ganze Geschichte kennt. Ich meine, ich habe schon ganze Bewerbungsverfahren durchlaufen müssen, eh klar. Aber ich habe die Chance gekriegt und ich habe dann den Job gekriegt. Und es hat sich aber dann nach und nach, habe ich einfach immer mehr Vorträge gehalten, also in Österreich und Deutschland. Weil vor allem in Deutschland ist das Thema schon viel länger aufploppt und letztes Jahr durch diesen Hashtag dann ganz massiv.
Welcher Hashtag war das?
Hashtag ich bin armutsbetroffen. Und es hat sich dann einfach ergeben, dass ich in ganz viele Projekte mitarbeiten darf. Ja, und inzwischen mache ich das wirklich alles selbstständig.
Mhm.
Und so arg das klingt, diese Demütigung damals vor die Kinder und vor der versammelten Nachbarschaft hat eigentlich dazu verholfen, dass ich jetzt wieder über der Armutsgrenze bin.
Mhm. Ja.
Schräg, oder?
Ja, aber oft braucht es einen tiefen Fall oder eine große Krise, die dann was Bestärkendes hat. Ist bei mir auch lustig, und da würde ich es gar nicht vergleichen, aber bei mir war es auch so, seit ich diese depressiven Phasen gehabt habe, hat sich wahnsinnig viel geändert in meinem Leben. Aber kann auch nach hinten losgehen, weil das war das erste Mal, wo ich selber wirklich Glaube habe zu verstehen, wenn ich nicht das Geld hätte, was ja auch Psychotherapie ist, so teuer, ich habe weiß ich nicht, wie viele tausende Euro ausgeben dafür. So bei Psychiatern wartet man oft 2-3 Monate, und wenn du akut was brauchst, dann zahlst du einen Wahlarzt dafür 100 oder oft manche 200 Euro oder so. Und wenn du da jetzt nicht nur Support hättest an Menschen, die teilweise zum Beispiel bei mir in der Familie schon eine Person Erfahrung hat mit dem Thema und mir da geholfen hat, wo gehen wir da hin dann? Weil man dachte, ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, wie das Leben da auch in ganz andere Bahnen gehen kann.
Absolut, solange du eben zum Beispiel, bei meinem Mann war es ja auch so, also damals war noch keine Psychotherapie leistbar, wo du sagst, du kannst dir den jetzt aussuchen, wirklich.
Mhm.
Also du musst dann auch denen gehen, die auf Krankenschein sind, was am Land, ich glaube, es hat 2 gegeben in der ganzen Umgebung.
Mhm.
Und da musst du aber mit denen auch schmeißen kommen. Und es ist ja oft wirklich so, dass nicht alle passen zusammen.
Ja.
Und ich sehe es halt jetzt auch, eins von die Kinder braucht Psychotherapie, also die Jüngste, einfach auch durch ihre ganze Vorgeschichte und Vorerkrankung. Wir haben jetzt das Glück, dass wir einen Supernen haben, aber der ist ja auch nicht auf Krankenschein. Jetzt kann ich ja das zahlen. Und wir warten in Oberösterreich übrigens auf einen Termin beim Psychiater 8 bis 9 Monate bei Kinder und Jugendlichen.
Völlig absurd. In einem der reichsten Länder der Welt.
Ja. Wir haben auch fast keine Plätze in den Akutstationen für Kinder und Jugendliche, obwohl das Thema immer mehr aufploppt. Wir haben Situationen gehabt, es ist ja die letzten 2 Jahre irrsinnig schlecht gegangen, vor allem wie diese Lockdown-Geschichten und so angefangen haben. Sie hat daheim bleiben müssen wegen ihrer Lungenerkrankungen, und das hat bei ihr eine massive Krise ausgelöst. Und wir haben Situationen im Spital gehabt, da sind Kinder am Gang liegen. Ich meine, in Österreich. Weil es keine Plätze mehr haben für Kinder und Jugendliche. Und jetzt haben wir aber wirklich inzwischen einen Klick und haben ein Netzwerk für sie mit Betreuung, mit Psychotherapeuten. Aber was machen Familien, die sich das nicht leisten können?
Du hast ja wahrscheinlich in den letzten Jahren auch durch dein öffentliches Auftreten, wo das sicher viele Menschen ihre Geschichten geschildert haben, hast du wahrscheinlich öfters einmal gedacht, wie gibt es das, dass das in so einem reichen Land so ist?
Das denke ich mir jeden Tag. Wirklich, das denke ich mir einfach jeden Tag. Was mir einfach am meisten an der ganzen Sache ärgert, ist, sobald ich oder andere Betroffene einer Geschichte erzählen, das Erste, was du dann immer von Kritikern oder Kritikerinnen zum Herrn kriegst, ja, bei euch ist das ja ganz was anderes. Euch müsst man helfen. Wem soll man denn nicht helfen? Ich frage dann immer, wen soll man denn nicht helfen? Ja, denen, die ja nicht wollen. Es gibt für mich, also für mich ganz persönlich, und wir wissen es aber auch aus den Statistiken her, es gibt für mich keinen Menschen, der nicht will. Weil natürlich gibt es Menschen, die nach außen hin tragen, ich brauche keine Arbeit, ich bleibe lieber daheim. Aber erstens ist das meistens einfach so ein Schutzmechanismus. Man will sich nicht quasi hinstellen und sagen, ja, mir geht so elendig, mir nimmt keiner. Sondern manche entwickeln wirklich so einen Abwehrmechanismus. Mhm. Ist blöd, kein Thema, ist aber ein reiner Abwehrmechanismus. Und das Nächste ist, ich sage immer, welcher Mensch kommt auf die Welt und hat als Lebensziel, dass er in Armut lebt? Keiner. Was ist da in der Biografie schon passiert, dass Menschen wirklich so resignieren? Und darum stehe ich wirklich jeden Tag auf und ärgert mich, dass wir in Österreich so viele Menschen haben, die in Armut leben. Und vor allem, ich meine, wir haben 1,5 Millionen Armuts- und Ausgrenzungsgefährdete, aber die Zahl derer, die wirklich in absoluter Armut leben, also wo wirklich auch der Kühlschrank nicht ersetzt werden kann, die wirklich massivst kämpfen, ja, steigt. Und das macht mir zum Beispiel große Sorgen. Also die ist im letzten Jahr, ich glaube, von 160.000 auf über 210.000 oder so gestiegen. Das war der größte Anstieg, den wir seit langem gehabt haben. Und da frage ich mich, was rennt da schief? Das macht mir gewaltige Sorgen.
Mit der hohen Inflation gerade, die diese Menschen dann...
Naja, aber die Armutsgrenze und die Armutszahlen definieren sich eigentlich nicht an dem, was dir überbleibt pro Monat, sondern die definieren sich am Einkommen, was ich eh falsch finde. Weil wir haben zum Beispiel ganz viele Leute, die offiziell zwar über dieser Armutsgefährdungsgrenze sind, die aber dank den Teuerungen, also höhere Miete, Strom, Gas, also brauche ich nichts erzählen, merkt eh jeder momentan und jeder. Es gibt ganz viele Leute, die offiziell über dieser Armutsgefährdungsgrenze sind, die aber am Ende vom Monat kein Geld mehr übrig haben oder eben schon ab dem 20. kämpfen, weil durch die Teuerungen einfach nichts mehr übrig bleibt. Und ich bin sowieso der Meinung, dass das Ganze neu berechnet werden muss. Also nicht mehr so, was hast du Einkommen? Ah, du bist runter, du bist drüber. Sondern, was hast du Einkommen? Was hast du Fixausgaben? Und das lässt sich österreichweit wirklich auf jeden Ort sogar oberbrechen, was so die durchschnittlichen Ausgaben sind. Weil es ist klar, dass ich in Wien größere habe als in Hinterfissel. Ja. Aber das lässt sich oberbrechen. Und ich glaube, wenn wir das einmal machen, schaut man ganz schön mit großen Augen in Österreich, wie viele Leute da inzwischen auch bis in die Mittelschicht auf am Ende vom Monat kein Geld mehr haben.
Warst du auch schon im Gespräch mit PolitikerInnen über das Thema? Hat dich mal wer eingeladen und gesagt, sag uns, wie das ist und was wir besser machen können?
Austausch findet eigentlich regelmäßig statt. Das ist jetzt nicht so irgendwie was Großes, sondern wirklich so im Hintergrund, wo es dann einfach mal heißt, ey Dani, was sagst du dazu? Oder würdest du das anders formulieren? Oder fällt dir da irgendwas? Kannst du da mal draufschauen?
Ja.
Das haben wir, das findet öfter statt. Der größte Austausch ist eigentlich dann immer, wenn ich mich über irgendwas öffentlich aufrege, weil irgendwelche Zahlungen wieder nicht ankommen bei den Leuten. Letztes Jahr haben wir es gehabt beim Teuerungsbonus, wo in Oberösterreich zum Beispiel, das ist auch Oberösterreich, ja. In Oberösterreich ist Sozialhilfeempfängerinnen der Teuerungsbonus, diese 150 Euro, von der Sozialhilfe abgezogen worden. Also die sind wirklich dann da gestanden und haben mir dann geschrieben, so, Dani, stimmt das? Mir sind die 150 Euro abgezogen worden. Die haben auch probiert, dass sie sich beim Land erkundigen. Und denen ist allesamt erklärt worden, na, das ist korrekt so. Und dann haben ein paar Leute auf Twitter einen Aufstand gemacht. Und im Endeffekt hat sie dann ausgestellt, dass es nicht korrekt ist. Und das hat dann berichtigt werden müssen und die Leute haben ihr Geld wiedergekriegt. Und was ich eigentlich, was mich da am meisten geärgert hat, ist, dass die Betroffenen selber probiert haben, dass sie alle möglichen Stöhne anrufen und einfach angeschasselt worden sind. Und da müssen erst ein paar Leute kommen und auf Twitter ein Murzdamdamm machen, damit sie auf einmal Politiker bewegen und damit sie merken, hoppala, das stimmt ja gar nicht, das ist nicht korrekt. Und das ist das, was mich ärgert, weil das spiegelt so die Situation wieder und das kenne ich von früher so. Wenn du selber als Betroffene sagst, hey Moment Leute, das kann so nicht stimmen, wird dir das Gefühl geben, na, du kennst dich da nicht aus. Du hast da, nein, du liegst da falsch. Selbst wenn du 10-mal richtig liegst. Und was wollen Betroffene machen? Wollen sie sich an die Medien gehen? Das ist es. Und das ist das, was mir bis heute noch massiv ärgert. Und solche Sachen passieren halt immer wieder mal. Und da muss ich aber wirklich sagen, da hat es bis jetzt, egal, also Politiker wirklich jeden Couleurs, je nachdem, wen es halt betroffen hat im Ressort, haben sie alle dann eingesetzt. Also das ist die einen mal mehr, mal weniger, aber da kann ich wirklich nichts sagen. Was mich momentan massiv ärgert, ist dieser 60-Euro-Bonus, der im Juni großartig angekündigt worden ist für Sozialhilfeempfängerinnen und für Kinder von Familien, die halt einkommensmäßig unten sind, im untersten Drittel. Der ist groß angekündigt worden im Juli, dass er ab Juli ausgezahlt wird. So, dann haben die Medien groß berichtet, so ab Juli 60 Euro pro Kind. So, dann ist er im Juli nicht gekommen. Dann habe ich eher schon befürchtet gehabt, naja, das wird rückwirkend ab August sein. Hat es dann auch geheißen. Wir haben inzwischen September. Und der ist noch immer nicht bei den Leuten. Und das ist was mich ärgert. Ich meine, ich weiß, es ist mir dann immer auch gesagt worden, es dauert einfach, bis das Ganze abgewickelt ist, länger, weil es ist Soziales beteiligt, AMS und, ja. Kein Thema. Aber dann sollen sie das bitte von Anfang an klipp und klar kommunizieren, dass es ein paar Monate dauert, bis das auf Schiene ist. Weil wir haben Fälle gehabt, da hat eine Mutter zum Beispiel wirklich die 120 Euro offene Stromrechnung zahlt, im Juli, Ende Juni sogar, weil es fix damit gerechnet hat, im Juli kommen für die zwei Kinder die 120 Euro. Die ist da gestanden. Und sie ist nicht der einzige Fall. Mhm. Die Leute verlassen sie einfach. Die Regierung sagt ja, ihr kriegt das. Die Leute verlassen sie drauf, begleichen offene Rechnungen und stängen aber dann da mit null.
Ja.
Und da ärgert mich einfach, dass es keine Kommunikation gibt oder keine ehrliche Kommunikation. Es hat keiner Problem, wenn sie sagen, sorry Leute, das dauert ein paar Monate, gebt uns Zeit, ihr habt es, weiß ich nicht, in 5 Monaten unter für rückwirkend. Dann kann jede und jeder damit rechnen. Mögen sie zwar vielleicht ein paar aufregen, aber man kann damit rechnen. Aber so dieses Jahr ab Juli, naja, doch erst ab August, naja, es wird September, wird knapp. Ich glaube, dass manche von diesen PolitikerInnen gar nicht bewusst wird, was 60 Euro haben oder nicht haben, bei Familien bewirken und was die Aussicht, sie darauf zu haben, bewirken.
Ja.
Sorry, aber das Thema regt mich
ja auf. Was müsste politisch, gesellschaftlich passieren, damit dich und deinen Aktivismus in der Zukunft einmal nicht mehr braucht?
Das war das Schönste.
Dann könntest du was Lustigeres machen mit deiner Zeit.
Was müsste passieren? Also klar einmal zuallererst, bevor wir überhaupt über nachhaltige Armutsbekämpfung diskutieren können, meine Meinung, meine persönliche Meinung, gehört her, dass einfach diese ganzen Vorurteile und verfestigten Bilder auch für mal wirklich in diese Schublade gesteckt werden. So, Schublade auf, das sind Vorurteile, Schublade zu. Und da müssen aber auch sämtliche Medien und PolitikerInnen mitmachen. Weil solange wir nur immer her an soziale Hängematte, wollen nicht hackeln, wer arbeitet, ist der Dumme, hören wir ja auch so oft gern. Mhm. Solange es diese Vorurteile gibt, werden wir nie sachlich über Armutsbekämpfung reden können. Also, weil man immer, egal ob es jetzt diejenigen sind, die sich beruflich damit beschäftigen oder Betroffene, man ist immer vorher in der Verteidigungs- und Rechtfertigungs-, im Verteidigungs- und Rechtfertigungsmodus. Weil du bist als erstes mit den Vorteilen konfrontiert, dann musst du die als erstes einmal aus dem Weg wischen. Also du musst die verteidigen, du musst rechtfertigen und dann erst irgendwann kannst du zum Diskutieren anfangen über das eigentliche Thema. Eben, dass Armut strukturell bedingt ist. Und das ist so kräftezehrend. Und wie gesagt, solange Medien da noch immer mitspülen und meinen, wer arbeitslos ist und Zuverdienst hat, hat mehr als wer, der sozial, der arbeitet. Solange sie das quasi immer nur als Aushängeschild nehmen, werden wir nicht viel weiterkommen. Man, zum Glück, es ändert sich. Man kann es die letzten Jahre beobachten, es wird immer besser. Vor ein paar Jahren war der Begriff sozial schwach noch allgemein. Also das hat jeder und jede genommen für Armutsbetroffene. Inzwischen ist das nicht mehr der gängige Begriff. Und allein an dem Beispiel sieht man, man kann was ändern. Man kann mit lästig sein. Mhm. Weil ich weiß noch, wir haben vor ein paar Jahren etliche von uns halt dann immer wieder die Zeitungen markiert oder ein ORF markiert, so, hey, sozial schwach, bitte nehmt das andere Wort, weil sozial schwach gibt es in jeder Einkommensschicht. Und es funktioniert. Also wie gesagt, der erste Schritt war halt wirklich mehr und mehr die Vorurteile abbauen und in die Schublade stecken. Der zweite Schritt war halt, die Ursachen von Armut bekämpfen. Es war im Prinzip gar nicht so schwer. Massiver Ausbau der Kinderbetreuung. Nicht das bisschen, was da jetzt angekündigt haben. Ich meine, das ist ja auch wieder so ein, ja, picken wir mal ein Pflaster drauf. Ich meine, wir haben zum Beispiel in Oberösterreich eine Nachmittagsbetreuungsquote bei Volksschulkindern. Unter 30%. Sprich, hast du ein Volksschulkind, für 70% der Mütter ist es gar nicht möglich, dass sie Vollzeit arbeiten gehen. Und es wird sie immer und immer wieder gewehrt gegen diesen Ausbau der Kinderbetreuung. Und ich habe einfach das Gefühl, man will es ja gar nicht. Man will gar nicht, dass Frauen dermaßen finanziell unabhängig sind. Man will nur immer an diesem traditionellen Rollenbild festhalten, wo der Mann der Hauptverdiener ist und die Frau halt Teilzeit arbeitet. Man will diese, ja, so traurig das klingt, diese Emanzipation gar nicht. Zumindest bei uns in Oberösterreich. Also bin ich überzeugt davon. Weil was ist, wenn Frauen finanziell unabhängiger sind? Konnten wahrscheinlich das traditionelle Familienbild nur mehr zerbrechen. Und ich glaube, vor dem haben viele auch ganz viel Angst. Man sieht es eben auch eben jetzt gerade wieder mit diesem komplett abartigen Video von der FPÖ. Wo auch alles auf Traditionen, also von dem anderen rede ich jetzt gar nicht. Ja. Mhm. Aber auch alles so auf Muss, auf Traditionen. Und ich glaube, je mehr wir Kinderbetreuung ausbauen, das macht Angst. Weil dann fällt das traditionelle Rollenbild weg. Dann müssen mehr und mehr Männer halt mithelfen daheim. Und das ist am Land, das existiert mehr oder weniger noch fast nicht.
Ja.
Also Ausbau der Kinderbetreuung, Bildung. Für mich ist einer der wichtigsten Schritte zur Bekämpfung der Armut, jedes Kind muss die gleiche Bildungschance haben. Das war machbar mit einer Gesamtschule, also nicht mehr ab der 4. Klasse trennen, sondern Gesamtschule von mir aus bis 16. Und da aber Ganztagesschulen, wo man wirklich am Nachmittag in der Schule Hausübungen macht und lernt. Ich war zum Beispiel in so einem, das war damals wirklich ist nur unter Versuchsprojekt Krent, das war Ganztagesschule. Meine Eltern waren beide Vollzeit beschäftigt im Schichtdienst. Und die haben gesagt, sie haben auch nicht die Zeit und wollen auch gar nicht Hausübungen machen. Und wir waren dort in der Schule zusammengewürfelt, wirklich Kinder aus allen sozialen Schichten. Und es haben aber alle die gleichen Chancen gehabt. Weil wir die Hausübungen dort gemacht haben und weil wir dort gelernt haben. Mhm. Es ist keiner heimgegangen und hat sich Sorgen machen müssen, können die Eltern mit mir das überhaupt lernen oder haben sie überhaupt die Zeit, sondern es hat jeder in der Schule machen können. Und das fällt mir. Das fällt mir wirklich, weil es wird die ganze Nachhilfe und alles auf den privaten Sektor ausgelastet. Und wie gesagt, diese Trennung von Kindern in der Volksschule, die finde ich ganz schlimm. Und wir wissen eben, dass verhältnismäßig sehr wenig Kinder von ArbeiterInnen in weiterführende Schulen gehen. Und ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, uns ist, obwohl die Tochter nur eins im Volksschulzeugnis gehabt hat, ist uns nahegelegt worden, nicht das Gymnasium zu besuchen, weil wir werden das finanziell nicht stemmen können bis zur Matura. Also man wollte wirklich, dass man sie nicht ins Gymnasium schicken, weil es finanziell nicht machbar sein wird. Und das darf es nicht mehr geben. Das heißt nicht, dass ich jetzt will, dass jedes Kind in ein Gymnasium geht oder studiert. Aber jedes Kind soll die Chance haben, dass sie die Ausbildung nach ihren Fähigkeiten macht. Ob das jetzt eine Lehr ist, ob das eine Matura ist, ob das eine Fachhochschule nachher ist oder ein Uni-Abschluss. Das darf bitte nicht mehr vom Geldbeutel abhängig sein. Keinesfalls. Und das war halt der wichtigste Schritt, wie wir Armut bekämpfen.
Aha.
Und Geld. So banal es klingt, gibt es die Leute mehr Geld.
Sozialleistungen.
Genau. Wenn ich mir anschaue, zum Beispiel die Armutsgefährdungsgrenze in Österreich, Beispiel Familie, 2 Erwachsene, 2 Kinder, liegt bei 2.880 Euro. In Tirol kriegt die Familie, wenn sie Sozialleistungen bezieht. Also egal, ob sie jetzt aufstocken muss mit Sozialhilfe, weil das Gehalt nicht ausreicht, oder volle Sozialhilfe, kriegt knapp 2.800 Euro. Also wirklich knapp an der Armutsgefährdungsgrenze. Drunter, aber knapp. In Oberösterreich, in meinem Bundesland, kriegt die gleiche Familie 1.900 Euro. Das sind 900 Euro weniger.
Mhm.
Nein, 1.900 Euro bei den Mieten, die wir inzwischen auch in Oberösterreich haben. Das nächste ist, du fährst in Oberösterreich aus der Wohnbeihilfe aussehen, wenn du privat wohnst und der Quadratmeterpreis einen gewissen Richtwert überschreitet. Es braucht mehr Geld. Aber nicht jetzt, weil dann quasi mehr daheim bleiben und Sozialhilfe beziehen, das will niemand. Sondern das Leben in Armut ist Dauerstress. Es belastet dich jeden Tag. Das ist, in armutsbetroffenen Haushalt spielt Geld eine der wichtigsten gedanklichen Rolle. Du stehst auf in der Früh, es geht ums Geld, du gehst ins Bett, es geht ums Geld. Du hast Existenzängste, du hast Sorgen. Und das belastet die und das kriegen die Kinder mit. Und drum gibt es ja noch mehr Geld. Das heißt nicht, dass sie einer deswegen keinen Job sucht. Wer Sozialhilfe braucht, kriegt sie auch nicht einfach nachgeschmissen. Du musst ja sowieso entweder für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen oder du hast deine Gründe, sprich du bist chronisch krank oder hast sonst irgendwas. Mhm. Ja. Also es gibt niemanden, der Sozialhilfe aus Spaß bezieht, aber mehr gehört.
Vielleicht sogar den gegenteiligen Effekt, dass man eben nicht in so eine Spirale kommt.
Genau.
Und frühzeitig abgefangen ist. Und mehr Geld, denke ich jetzt auch an die Geschichte da von deinem Kind, wo ihr dann viele Ausgaben selber tätigen musstet. Ich kenne das auch aus meinem Umfeld, eine Person, die ohne Unterstützung von anderen ihre Gesundheitskosten nicht bewältigen könnte. Und das ist auch so eine Sache. Man sollte in einem reichen Land, wenn man krank ist, deshalb nicht in Armut leben müssen.
Es ist ja zum Beispiel Fakt, dass Armutsbetroffene ab bis zu 10 Jahre verkürzte Lebensdauer haben. Warum? Mhm. Weil man nicht zum Arzt geht. Also wirklich nur in Notfällen. Aber man traut sich nicht, dass man die Physiotherapie oder diese Therapie oder das, was gesundheitsfördernd ist, macht. Weil das kostet alles. Und das kann es wirklich nicht sein bei uns. Und vor allem, ein Thema, was meiner Meinung nach noch viel zu wenig angesprochen wird, ist, wir bedenken alle miteinander nicht die Folgekosten, wenn Kinder, also die jetzt in Armut aufwachsen, also das ist erwiesen und statistisch belegbar, ein Großteil von diesen Kindern landet wieder in der Sozialhilfe. Warum? Erstens, weil Bildungsungleichheit. Zweitens, viele von diesen Kindern machen nicht einmal einen Pflichtschulabschluss. Warum? Jetzt kommt wieder das Vorurteil, ja, die Eltern kümmern sich nicht. Aha. Nein, viele von den Kindern erleben von Kindheit auf eben, was Armut heißt. Keine Perspektiven. Sie sehen bei den Eltern, egal was sie probieren, es bringt nichts. Sie vermeiden in der Schule oft diese Montagmorgensrunden, gehen dann nicht in die Schule, also Montag-Bauchweh-Krankheit. Sie fahren nicht auf Ausflüge mit, suchen sie Ausreden, bleiben daheim krank. Das wird dann immer mehr. Sie müssen das Schuljahr wiederholen. Und irgendwann haben diese Kinder aber die Schulpflicht erledigt und haben nicht einmal einen Abschluss. So, ohne Abschluss hast du keine Chance heutzutage. Und sprich, viel von diesen Kindern mit diesem Pack an Problemen, den sie seit Kindheit an mittragen. Ich meine, die erleben das ja alles mit. Die spüren das ja, die fühlen das ja. Und die Kinder sollen nachher ganz normal funktionieren in unserer Leistungsgesellschaft. Das geht sich nicht aus. Das heißt, wenn wir nichts gegen Kinderarmut machen, produzieren wir die nächsten Armutsbetroffenen und die nächsten, die wieder vom Sozialstaat abhängig sind. Und genau da gehört eigentlich angesetzt. Das war ja sogar wirtschaftlich geschickt.
Ja, Dani, letzte Frage. Uns hören jetzt viele Menschen zu, die sich vielleicht denken, finde ich auch nicht gut, finde ich ein Problem. Wo kann man anfangen, wenn man jetzt nicht der Bundeskanzler ist? Was kann man selber beitragen?
Ganz einfach, im Kleinen, wirklich im Kleinen. Also wenn man bei Diskussionen ist, von mir aus bei Stammtischrunden. Und es kommen so Aussagen von wegen, die typischen halt. Ja, die wollen ja gar nicht. Oder, na, wer sich bemüht, der kriegt schon was. Wirklich dagegen reden. Sie informieren über Armut. Es gibt inzwischen, man braucht nur googeln, was ist strukturelle Armut. Da kann man sich die Argumente rausholen. Und wirklich im Klaren dagegen reden. Ich habe in letzter Zeit wirklich, auch heute wieder im Zug, bei der Herfahrt, eine super Diskussion mit einer netteren alten Dame gehabt, die wirklich eigentlich keine Ahnung von der ganzen Thematik gehabt hat. Und die selber gesagt hat, ja, so habe ich es überhaupt nie gesehen. Das ist im Kleinen. Ich sage immer, wenn ich einen Mensch erreiche, das ist dann wieder ein Multiplikator. Und so kann das jede und jeder von uns machen. Und im Großen, erstens wirklich auch zum Beispiel Medien in Foren widersprechen, wenn sie diese Vorurteile weitertragen. Es passiert allen Medien, aber wir kennen die typischen Medien, die das gern machen. Wirklich widersprechen. Und lästig sei, wenn Medien Armutsbashing betreiben, lästig sei, darauf aufmerksam machen und sagen, hey Leute, so geht das nicht. Ja, und auf keinen Fall in das verfallen, dass man Politikern glaubt, die meinen, sie wollen das Geld nur für unsere Leute und auf diese Neiddebatte reinfallen. Nein, das hat noch nie was geholfen. Wir können wirklich Armut nur bekämpfen, indem wir einfach, wir sind als Gesellschaft eigentlich nur so stark, wie wir diejenigen behandeln, denen es am schlechtesten geht. Und das ist für mich eigentlich immer die Grundvoraussetzung dafür, welche Partei sollte werden. Wer kümmert sich darum, dass jetzt nicht die Obersten am besten geht, sondern dass wir genau die auffangen und die schauen zum Aufpäppeln, denen es nicht gut geht.
Liebe Dani, danke für deinen Einsatz und deine Zeit.
Ich sage danke fürs Dasein-Dürfen.
Was nehme ich mir mit? Einmal Hochachtung für Dani, dass sie sich so für die Entstigmatisierung einsetzt und hoffentlich dafür sorgt, dass in der Zukunft weniger Betroffene schlechte Ratschläge von Bekannten oder depperte Kommentare von Vermietern bekommen. Außerdem, wie schnell das gehen kann, wenn man krank wird, den Job verliert, dass man in den Strudel reinkommt, dass man Freundinnen öfter absagt, weil man das Geld fürs Kino nicht hat und sich so distanziert, die Kinder in der Schule vielleicht nicht zum Skifahren mitkommen können und so weiter. Und so leidet der Selbstwert, man traut sich weniger zu, bleibt noch öfter zu Hause, tut sich schwerer wieder einen Job zu finden, verliert vielleicht generell ein bisschen die Struktur im Leben. Das sind jetzt zwei Dinge wichtig. Erstens, es gar nicht so weit kommen zu lassen und zweitens, wenn Menschen da reinrutschen, dass sie Support erhalten. Dazu, sagt Dani, braucht es mal eine Enttabuisierung und den Abbau von Vorurteilen und zweitens einen Ausbau der Kinderbetreuung, gleiche Bildungschancen für alle und mehr Sozialleistungen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann interessiert dich vielleicht auch Folge 195 über den Sozialstaat oder Folge 188 über das bedingungslose Grundeinkommen. Beide sind mit dem ausgewiesenen Sozialexperten Christoph Badelt aufgenommen, der auch noch sehr gut reden und erklären kann. Mein heutiger Tipp ist eine dreiteilige Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Sie ist auf Englisch schon im Podcast Freakonomics erschienen, meinem Lieblingspodcast über wirtschaftliche Themen. Die Serie heißt How to Think About AI und ich habe bislang wenig Nuancierteres und Reflektierteres über künstliche Intelligenz und ihre Wirkung auf uns gehört. Der Link ist wie immer in der Podcast-Beschreibung zu finden auf der Homepage erklärmir.at im Beitrag oder ihr abonniert einfach die Erklär mir die Welt News. Dort werden die Empfehlungen auch per E-Mail, Signal, Telegram und Co. ausgeschickt. Den Link zu den News findet ihr auch auf der Homepage oder in der Podcast-Beschreibung. Unser Angebot bei Erklär mir die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at/support und schaut mal im Shop vorbei auf erklärmir.at/shop. Dort gibt es T-Shirts, Pullis, Jutebeutel oder Heferl für Erklär mir die Welt-Fans. Ihr könnt die Erklär mir die Welt-News gratis abonnieren per Newsletter, Signal oder Telegram. Dort gibt es Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragen, Aufrufe und alle Tipps von mir, also Bücher, Filme, Serien und Podcasts wie heute. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf. Könnt dort alle Aufnahmen seit Mai 2023 auch mit Video anschauen, wenn euch das interessiert. Kurze Ausschnitte von den Videos gibt es auch auf TikTok oder Instagram und wir sind natürlich auch auf Facebook. Also, wo auch immer du bist, du kannst dich mit Erklär mir die Welt connecten und mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. Am Ende noch ein Danke an Valentina Pfadner, an Sidonie Sagmeister, Missing Link, Audio Funnel und DoMotion. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag, da kommt wieder mal ein Deep Dive dazu, wie man Politikerin wird, beziehungsweise wer sich das heute überhaupt noch antut. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.